NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Entschuldigung und Entschädigung. Ehemalige Heimkinder in Glückstadt kämpfen weiter für die Aufarbeitung ihrer Geschichte. Im schleswig-holsteinischen Glückstadt ist zurzeit eine Ausstellung zu sehen, die die Bewohner der eigentlich beschaulichen Stadt nicht unbeeindruckt lassen dürfte. Sie heißt Für, Sorge, Erziehung und schildert die Heimerziehung vor allem in den 50er und 60er Jahren. Die Landesfürsorgeanstalt Glückstadt hat dabei eine besonders unsägliche Rolle gespielt. Hier war der Ton rauer, die Behandlung der Zöglinge härter. Erst jetzt, nach über 30 Jahren, sind ehemalige Insassen bereit, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und in Kiel wie in Berlin befassen sich runde Tische mit Fragen wie Anerkennung von Arbeitszeiten und Entschädigung. Matthias Günther hat mit einigen der ehemaligen Heimkinder gesprochen.
Wieso es solche Einrichtungen gab, Ende der 60er Jahre, wenn man das heute irgendwelchen Menschen erzählt, das glaubt gar keiner, die denken, man spinnt.
Franz Lesemann wurde 1969 in das Landesfürsorgeheim Glückstadt eingeliefert.
Das ist einfach Demütigung. Das ist einfach demütigend gewesen.
Sagt Otto Behnk, der 1970 nach Glückstadt kam und der Franz Lesemann später immer wieder einmal in der Fußgängerzone von Kiel getroffen hat.
Wir wollten uns nie das eingestehen, also ich auch nicht. Mittlerweile habe ich ja schon ein paar Mal geheult deswegen. Aber wir sind an und für sich, haben uns immer auf die Schulter geklopft und haben gesagt, Mensch, wir sind doch gut rausgegangen da. Das war das Verdrängen. Der Mensch lässt sich ungern demütigen und ich und einige meiner Kollegen gar nicht. Wenn meine Familienangehörigen da mal mit angefangen haben, gesagt, komm, wechseln wir das Thema.
Erst vor 3 Jahren waren Otto Behnk, Frank Lesemann und einige andere ehemalige Insassen des Heims dazu bereit, über ihre Zeit in Glückstadt zu sprechen. Bei einem runden Tisch beim Sozialministerium in Kiel brachten sie ihre Anliegen vor. Sie forderten eine Aufklärung der Zustände in dem Heim, eine öffentliche Diskussion, eine Anerkennung des Unrechts, eine Entschuldigung und eine Entschädigung. Für das Ministerium war das Anlass, bei dem Jugendhilfeexperten Professor Christian Schrapper von der Universität Koblenz eine Studie in Auftrag zu geben. Er wertete 8000 Akten aus und führte Interviews mit ehemaligen Zöglingen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass im Landesfürsorgeheim Glückstadt zwischen 1949 und 1974 systematisches Unrecht an Kindern und Jugendlichen begangen wurde. Das Fazit von Professor Schrapper.
Das, was man in Glückstadt Erziehung nannte, diese Form von Bewahrung, die halte ich eindeutig für menschenrechtswidrig.
Denn man versuchte, die Jugendlichen durch Anwendung von Gewalt zu erziehen, stellt der Wissenschaftler fest.
Sie sind auf jeden Fall mit Gewalt erzogen worden. Prügel war an der Tagesordnung. Eine Episode, die wir sowohl in den Akten als auch in den Erzählungen wiedergefunden. Es gab eine Boxsportgemeinschaft von einem Erzieher organisiert und die hatte unter anderem die Funktion, dass die Erzieher schwächere Jugendliche dorthin brachten, um sie durch Stärkere verprügeln zu lassen. Dann brauchten sie das nicht selber machen. Aber Prügel waren an der Tagesordnung.
Otto Behnk hat sich ein Vorfall ganz besonders ins Gehirn gebrannt, als die Erzieher zu einer Strafaktion in den Schlafsaal der jugendlichen Insassen kamen.
Die sind reingestürmt mit Hurra, ne? Also mit Schlagstöcken. Und der Erzieher kam gezielt auf mein Bett zu, ganz gezielt, riss die Decke weg, hatte so einen Ledertrutschläger, so einen kurzen Griff und haute mir immer in den Unterleib rein, also 2, 3, 4 Mal, schätze ich. Ich habe das nicht gezählt. Und schrie dabei immer, du Hund, du Hund, du Hund.
Otto Behnk fasst die Lebensumstände im Landesfürsorgeheim Glückstadt so zusammen.
Im Grunde genommen war das ein ständiger Kampf, täglicher Kampf, selber nicht Opfer zu werden, also selber aufs Maul zu kriegen, auf Deutsch gesagt. Man musste sich irgendwie behaupten und durchsetzen. Ne? Und die Schwächeren haben, auf Deutsch gesagt, die Arschkarte gezogen. Ne?
Mindestens 7000 Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren haben von 1949 bis 1974 das Landesfürsorgeheim Glückstadt von innen kennengelernt. Für viele Insassen lag der Gedanke nahe, aus dem Heim zu fliehen. Aber es war nicht leicht, aus dem ehemaligen KZ und Gefängnisgebäude zu entkommen. Otto Behnk schaffte es einmal und fuhr per Anhalter nach Hause. Aber dort wartete schon die Polizei auf ihn. Im Polizeiauto ging es zurück nach Glückstadt.
Ich wusste genau, was passiert, wenn man wieder reinkommt nach dem Abhauen. Da gibt's Bunker. Also der Verhauer.
Der Bunker. Das war Isolationshaft.
Also man kam da nicht raus. Das war eine kleine Zelle mit einer Pritsche, wo morgens die Matratze rausgenommen wurde. Nur mal ein Tisch da und ein Stuhl. Da gab es nichts zu lesen, da gab es gar nichts. Nur schön sitzen, Tag und Nacht.
Otto Behnk erinnert sich an einen weiteren gescheiterten Fluchtversuch. Sie hatten versucht, sich aus dem Fenster in den Innenhof abzuseilen, in der Hoffnung, von dort schon irgendwie weiterzukommen. Einer von ihnen stürzte ab und verletzte sich schwer. Die Strafe für die ganze Gruppe war härter als der Bunker. Sie kamen in die sogenannte Box.
Das ist ein Gitterkäfig. Das ist ein kleiner Käfig und da ist die ganze Gruppe, mussten wir rein. Also ich glaube, wir waren 12, 14, 16 Mann. Haben da drin gestanden, die ganze Nacht barfuß auf dem Betonfußboden. So Stunden, die vergehen da wie Jahre. Wenn man da unten steht, nachts. Und das im Januar. Das war arschkalt.
Der übliche Tagesablauf im Landesfürsorgeheim Glückstadt sah so aus. Die Jugendlichen wurden unter Gewaltandrohung gezwungen, von morgens bis abends auf dem sogenannten Strickboden zu arbeiten, wo sie per Hand Fischernetze knüpfen mussten. Frank Lesemann.
Da sind wir schon ganz schön misshandelt worden und mussten in Anstaltsklamotten dort rumlaufen. Ich musste ein Hemd tragen, da war ein rotes Dreieck drauf genäht. Das war so ein altes KZ-Arbeitshemd noch aus dem letzten Krieg. Und ja, wir mussten da arbeiten, schuften. Bis zum Umfallen, dafür haben wir kein Geld gekriegt, sondern Zigaretten.
Wer nicht mindestens 4000 Knoten am Tag knüpfte, dem drohten Strafen. Professor Schrapper nennt das Zwangsarbeit.
Wenn man die Definitionen der Internationalen Organisation für Arbeit oder unser Grundgesetz heranzieht, dann muss man sagen, es war erzwungene Arbeit. Insbesondere die Arbeit auf dem Strickboden, die jeder Jugendliche machen musste, die war unter der ständigen Androhung, wenn du hier nicht spurst, dann kommst du in Isolationshaft. Wenn du das nicht mitmachst, dann zwingen wir dich dazu. Und das kann man gar nicht anders nennen als Zwangsarbeit.
Eigentlich sollten die Jugendlichen in dem Heim ja erzogen werden. Schließlich wurden sie offiziell Zöglinge genannt. Doch davon hat Otto Bink nichts gemerkt.
Vom Tage meiner Einlieferung hat mich nicht ein einziger Erzieher, weder die Heimleitung noch der damalige Psychologe, mich gefragt oder angesprochen, warum bist du eigentlich hier? Nicht eine.
Wenn sie nicht vorher schon ein bisschen kaputt waren, aber da haben sie einen Rest gekriegt, da sind sie richtig kaputt gemacht worden. Dort wurden Jugendliche im Heim nicht darauf vorbereitet, also im normalen zivilen Leben klarzukommen. Auf keinen Fall.
Auch Professor Schrapper hat in den Akten kaum Ansätze einer Erziehung finden können.
Der letzte Heimleiter, der als erster ausgebildeter Pädagoge 1967 nach Glückstadt kam, nannte das, was er tat, in einer Landtagsanhörung domestizieren. Daraus sieht man schon, welches Verständnis er hatte. Also es hatte mehr mit Dressur zu tun, als damit, dass ernsthaft junge Menschen durch Erziehung etwas lernen können, was sie für ihr Leben tüchtig macht und was sie ausrüstet für das, was sie später dann auch erwartet. Das hat man dort nur in den seltensten Fällen erreicht.
Um in den 60er Jahren und auch Anfang der 70er Jahre ins Heim zu kommen, reichten manchmal Kleinigkeiten. So wie im Fall von Frank Lesemann. Er war damals 14 Jahre alt.
Also ich bin 1969 nach Glückstadt gekommen, nachdem ich mir eigentlich einen Mofa ausgeliehen habe. Das sage ich immer in Anführungsstrichen. Das habe ich aber am nächsten Tag an gleicher Ort und Stelle wieder zurückgestellt. Da hat man mich dann erwischt.
Er kam nach Glückstadt. Otto Bink war von seinen Eltern ins Heim gesteckt worden, nachdem er einmal ohne Einwilligung der Eltern nach Dänemark getrennt war. Als 19-Jähriger war er zu dieser Zeit noch nicht volljährig.
Sie kamen angeblich mit meinem Lebenswandel nicht mehr klar, dass ich mir eine Gitarre gekauft habe, dass ich in einer Band gespielt habe, dass ich mir versucht habe, etwas länger die Haare wachsen zu lassen. Und mein Vater, das konnte er überhaupt nicht verstehen, hat er gar kein Verständnis für gehabt. Und wenn es nach meinem Vater gegangen und nach meinem Ausbilder damals gegangen wäre, hätte ich alle 14 Tage zum Friseur gemusst.
Roland Scheuring kam schon mit 8 Jahren ins Heim.
Unehelich geboren und angeblich hätte sich die Mutter nicht um mich gekümmert und ich drohte der Verwahrlosung. Das war der Grund. Ich kam erst in Buchsal ins Kinderheim, danach zu Pflegeeltern ganz kurz, dann nach Oberrimsingen in Andersheim, dann in ein Heim, wo ich gar keinen Namen weiß und dann kam ich mit Handschellen in Glückstadt bei Nacht. Da hat man mir gesagt, wenn ich einen Fluchtversuch unternehme, kriege ich auch noch Fuß. Also.
Durch die lange Zeit in verschiedenen Heimen, zuletzt in Glückstadt, hatte Roland Scheuring den Kontakt zu seinem Bruder verloren.
Ich war so über 8 Jahre im Heim und habe jetzt nach 47 Jahren meinen Bruder wiedergefunden, der mit mir in einem Heim war am Anfang. Man trennte uns und stritt es ab bis heute, dass ich einen Bruder habe. Bei ihm auch. Er war bei Zig Ändern und man hat ihm gesagt, er hat keinen Bruder.
Rolf Breitfeld lebte als Kind bei seinem Vater. Als der ihn misshandelte, wurde er ins Heim gebracht. Dann holte ihn seine Mutter zu sich.
Meine Mutter, mit der ich seit Jahren nichts zu tun hatte, hatte geheiratet. Mit mal bemühte sie sich um mich. Und ich habe dann gemerkt, der Mann wollte mich aus dem Haus haben. Ich habe wahrscheinlich das Liebesleben meiner Mutter gestört. Das war eigentlich alles.
Er landete in Glückstadt.
Da war ich gerade 17 geworden. Und es war schweinisch dort. Also in meinen Augen ein Kinderzuchthaus.
Das sind typische Fälle, berichtet Professor Schrapper, der auch die Gründe untersucht hat, die zur Einweisung ins Heim führten.
Natürlich sind viele junge Menschen hingekommen, weil sie schon lange in ihrem Leben, oft schon als Säugling, nicht das Maß an Versorgung und Pflege bekommen haben, was sie gebraucht hätten, unter schwierigen Umständen groß geworden sind und dann über mehrere Stationen in solche Einrichtungen gekommen sind. Andere sind weggegriffen worden, weil sie als arbeitsscheu galten, nicht zur Schule gegangen. Bei den Mädchen waren sexuelle Auffälligkeit, war immer sofort ein Grund, auch sexuelle Verwahrlosung anzunehmen. Es war ein sehr moralisch aufgeladenes Kriterium Verwahrlosung, was genutzt werden konnte, oft auch schon bei geringfügigen Anlässen, Jugendliche in solche Anstalten unterzubringen.
Für besonders schwierige Fälle oder solche, die die Behörden als besonders schwierig einstuften, war dann Glückstadt zuständig.
Glückstadt stand an der Spitze eines Systems von Heimerziehung, das muss man wissen, mit dem schon Kinder in ganz normalen Kinderheimen bedroht wurden. Wenn du hier nicht spurst, dann können wir auch anders, dann kommst du in ein Fürsorgeheim. Und Glückstadt war wiederum die Spitze dieser Fürsorgeheime. Es gab in Schleswig-Holstein ja noch zum Teil 3 weitere Landesheime. Und auch dort galt das Prinzip, wer dort als nicht mehr erziehbar galt, der wurde nach Glückstadt gebracht. Und so war es auch. Es gab wochenweise Transporte mit teilweise 10, 20 Jugendlichen aus den anderen staatlichen Heimen. So, nach Glückstadt kam man also, wenn man schon vorher viele andere Heime gesehen oder für besonders schwierig galt.
Rolf Breitfeld weiß nicht, warum er nach Glückstadt gebracht wurde. Zu einem sogenannten Kriminellen wurde er erst, weil er aus dem Heim floh, sagt er.
Meine ganze Kriminalität besteht darin, dass ich auf der Flucht ein Fahrrad geklaut habe, nach Benutzung stehen lassen. Und ich bin einmal abgehauen, da war ich nur im Januar in Hemdhose und Stoffturnschuhe. Und da habe ich eine Baubude aufgedrückt, habe mir eine alte Jacke und ein paar Gummistiefel rausgeholt. Das war dann der Einbruchsdiebstahl. Und ansonsten, naja, damals wurde bei, so in Vororten, wurde Brötchen und Milch an die Haustür geliefert. Ja, da habe ich mich bedient. Ich habe Hunger gehabt.
Damit war er als Krimineller und ehemaliger Glückstadtinsasse abgestempelt.
Also ich musste auch mein Leben lang einen Lebenslauf, wenn ich mich irgendwo beworben habe, musste ich ihn fälschen. Ging nicht anders. Das durfte nicht drin auftauchen.
Ähnliche Schilderungen hat Professor Schrapper in seinen Interviews von vielen ehemaligen Glückstädter Fürsorgezöglingen gehört.
Manche sagen auch sehr konkret, uns hat das Stigma, Fürsorgezögling zu sein, noch lange verfolgt. Etliche sind zur See gefahren und haben dann doch immer wieder beim Wechsel erleben müssen, dass die Behörden sich eben dafür interessierten, wo warst du? Und wenn dann auftauchte, aha, der war mal Fürsorgezögling in Glückstadt, dann gab es wenig Chancen, den Arbeitsplatz zu behalten. Also die Folgen, die Menschen dadurch in ihrem ganzen weiteren Leben tragen mussten und erlitten haben, die waren doch zum Teil erheblich.
Viele ehemalige Insassen leiden auch psychisch noch heute unter der Behandlung im Landesfürsorgeheim Glückstadt. Frank Lesemann hatte Kontakt zu einer Reihe von Leidensgenossen.
Die ganzen Zöglinge, wie wir damals genannt wurden im Amtsdeutsch, die leiden alle an den gleichen Symptomen, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, Angstzustände, Herz-Kreislauf-Geschichten und vielerlei solcher Dinge. Viele sind auch nicht beziehungsfähig, die leben alleine. Ich habe zum Glück Frau, Kinder und Enkel und das ist zurückzuführen auf diesen Schock, den wir damals dort erlitten hatten.
Wiedergutmachung fordern viele Ehemalige, aber wie soll die aussehen?
Das wollen sie dann wiedergutmachen. Mit Therapie braucht man, wenn einer 60, 70 ist, heutzutage nicht mehr kommen.
Meint Roland Scheuring. Er beklagt, in Glückstadt keine ordentliche Schulbildung und Ausbildung bekommen zu haben.
Viele, die können heute weder lesen noch schreiben noch sonst was. Sie kriegten einfach keine Schulbildung. Ich habe Intelligenztests in meinen Akten drinne. Man hat mir geschrieben, dass ich hochintelligent bin und mir fehlt es an geistlicher Lektüre und sowas. Man gab sie mir nicht. Es steht der Satz drin, Roland sagt, er fühlt sich wie ein Geiger, dem der Bogen fehlt, um die Geige zu spielen. Das habe ich als Kind gesagt, da war ich 10 oder 11.
Seiner Meinung nach sollte es einen finanziellen Ausgleich geben.
Inzwischen bin ich erwerbsunfähig, kann nicht mehr arbeiten, weil seelisch habe ich das nicht verkraftet. Es kam, habe mich immer wieder eingeholt. Ich kann nachts nicht schlafen, heute noch. Die Schritte waren ein paar Mal in der Nervenkliniken drin. Es ging nicht mehr.
Rolf Breitfeld geht davon aus, dass es viel mehr hilfsbedürftige ehemalige Insassen des Glückstädterheims gibt, als bisher bekannt ist.
Also die ehemaligen, mit denen ich Kontakt habe, die werden das weniger brauchen. Aber die, an die wir noch gar nicht rangekommen sind, kann ich mir schon gut vorstellen. Haben sich nur sehr wenige gemeldet.
Auch er setzt sich für einen finanziellen Ausgleich ein.
Gut machen kann man da im Prinzip gar nichts mehr, aber ich will wenigstens noch einen vernünftigen Lebensabend haben. Und das sieht ganz einfach so aus, mir fehlen 1,5 Jahre an der Rente. Ich habe Zwangsarbeit geleistet, die will ich endlich bezahlt bekommen. Und ich erwarte eine Art Opferrente, wie das zum Beispiel die Leute aus der DDR-Haft bekommen. Und auch die Leute, die zum Beispiel im Jugendwerkhof Torgau war, im Unrechtsstaat DDR. Das ging natürlich, bloß im Rechtsstaat ging's nicht. Ich habe mir Torgau angeguckt, Das war gegen Glückstadt ein FDJ-Ferienlager.
Auch Frank Lesemann möchte eine finanzielle Entschädigung für die Zwangsarbeit, die er leisten musste.
Wir haben da ja Fischernetze geknüpft. Wir haben Friedhofsarbeiten gemacht, Gräber ausgehoben. In der Papierfabrik haben wir gearbeitet und alles ohne Lohn, das wurde behalten. Das hat sich diese Institution unter den Nagel gerissen, denn die sind entlohnt worden von den Firmen. Das möchten wir, dass das nachgezahlt wird.
Das Land Schleswig-Holstein war Vorreiter bei der Aufarbeitung des Unrechts in den Heimen. Es hat dazu einen runden Tisch in Kiel einberufen und die ehemaligen Zöglinge angehört. Es hat Professor Schrapper mit einer Studie beauftragt, deren Ergebnisse inzwischen in eine Wanderausstellung eingeflossen sind, in der auch viele Interviewausschnitte mit Ehemaligen zu hören und zu sehen sind. Und der Schleswig-Holsteinische Landtag hat eine Resolution beschlossen und sein Bedauern ausgedrückt. Zur Frage nach einer finanziellen Entschädigung gibt es seit mehr als einem Jahr einen runden Tisch in Berlin. Und dieses Gremium muss zunächst schwierige rechtliche Fragen klären, sagt Georg Gorrissen. Er ist einer von zwei Vertretern der Bundesländer am runden Tisch in Berlin.
Wir sind hier in Deutschland in einem Rechtssystem, was sich an Folgen orientiert. Das heißt, wir müssen gucken, beschreiben, was ist das konkrete Unrecht. Beispielsweise jemand ist durch eine Banalität ins Heim gekommen. Welche Folge hat das für ihn gehabt? Er ist eingesperrt worden, er ist zur Zwangsarbeit verpflichtet worden. Möglicherweise, das müssen wir prüfen, sind keine Sozialversicherungsabgaben für diese Arbeit gezahlt worden, auch kein ausreichender Lohn. So, und dann kann man am Ende auch feststellen, was können wir heute tun, um diese Folge heute noch zu kompensieren? Das kann auch Geld sein, das kann auch was anderes sein.
Eine Tendenz zeichnet sich noch nicht ab, berichtet Georg Gorrissen. Aber
wir sind uns einig, dass hier etwas passieren muss. Man kann nicht sagen, ja, das ist heller wie. Man muss einfach feststellen, dass diesen jungen Menschen in der damaligen Zeit sehr, sehr viel Unrecht zugefügt worden ist. Da müssen wir schon was tun.
Ende des Jahres will der Runde Tisch dem Bundestag dazu einen Vorschlag machen. Gitta Trauernicht dauert das zu lange. Die Sozialdemokratin hatte als Landessozialministerin den Runden Tisch in Kiel einberufen und ist jetzt Landtagsvizepräsidentin. Sie fordert in Schleswig-Holstein einen eigenen Fonds für hilfsbedürftige ehemalige Zöglinge einzurichten.
Wer beobachtet, wie die Debatten am Runden Tisch auf der Bundesebene laufen, der darf nicht sehr hoffnungsfroh sein, dass es tatsächlich zu einer Lösung kommt, wie sie von den Betroffenen gewünscht und erwartet wird und wie sie aus meiner Sicht auch erforderlich ist. Deswegen muss man hier vor Ort in Schleswig-Holstein tätig werden, möglicherweise sogar Vorbildfunktion haben, wie wir es ja auch mit der Einrichtung des Runden Tisches für die Bundesebene hatten.
Die schwarz-gelbe Landesregierung in Kiel möchte hingegen den Vorschlag des Runden Tisches in Berlin abwarten und keine eigene Initiative starten. Heike Franzen von der schleswig-holsteinischen CDU bezweifelt, dass sich das Land Schleswig-Holstein einen eigenen Entschädigungsfonds leisten kann.
Inwiefern wir zu einer finanziellen Entschädigung an der Stelle kommen können, da muss man natürlich schon sehen, wo unsere Grenzen auch im Rahmen des Landeshaushaltes sind.
Außerdem stellt sich für Sie die Frage, ob es überhaupt ein Verschulden des Staates gäbe oder ob es Verfehlungen einzelner Beschäftigter in den Heimen gewesen seien.
Es ist, glaube ich, ein bisschen ein Unterschied, ob sich jemand in einer solchen Einrichtung nicht rechtsmäßig verhalten hat oder aber ob es eine staatliche Vorgabe war, so zu verfahren. Und deswegen muss man hier tatsächlich den rechtlichen Rahmen tatsächlich nochmal prüfen, bevor man in eine solche Entscheidungsphase eintreten kann.
Für Landtagsvizepräsidentin Gitta Trauernicht gibt es auch über eine finanzielle Entschädigung hinaus noch viel zu tun. Trotz der Studie von Professor Schrapper und der daraus entstandenen Ausstellung und trotz der Resolution des Landtags, der sein Bedauern ausdrückt, müssen die ehemaligen Zöglinge aus ihrer Sicht immer noch öffentlich rehabilitiert werden.
Nach dem Motto, ihr seid nicht die schlimmen Mädchen und Jungs gewesen, sondern die Gesellschaft hat sich an euch versündigt, an euch, an denjenigen also, die damals Unterstützung brauchten bei der Entwicklung zu einer gesunden, lebensfähigen Persönlichkeit. Und diese öffentliche Resozialisierung ist auch noch nicht in dem Maße erfolgt, wie man sich das vorstellen kann.
Gitta Trauernicht hält außerdem eine weitere historische Aufarbeitung für erforderlich, bei der speziell auch die Situation von Mädchen und Frauen in den Heimen untersucht wird. Es bleibt abzuwarten, ob der Runde Tisch in Berlin dazu eine Empfehlung geben wird.
In der Reihe des Forum hörten Sie Entschuldigung und Entschädigung. Ehemalige Heimkinder in Glückstadt kämpfen weiter für die Aufarbeitung ihrer Geschichte. Eine Sendung von Matthias Günther, Redaktion Susanne Gommert.